Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu Single Trails und Single Malt und meine erste Interviewfolge der zweiten Staffel tatsächlich. Und heute verlassen wir so ein bisschen die Stollenbereifung und gehen so ein bisschen mehr auf den Asphalt. Zu Gast heute bei mir Christian Grasmann. Du warst wie viele Jahre Rennradprofi? Ich habe geguckt, 2008 hast du, glaube ich, angefangen?
Ich habe 99 mit dem Radsport angefangen. Ja, genau. Und 2004 ging es dann los, dass ich mit der Bundeswehr wirklich professionell Rad gefahren bin, ja, und dann eigentlich nicht mehr viel nebenbei gearbeitet habe oder musste.
Und in unserem Podcast geht es ja eigentlich um Leute, die nicht Profis sind oder die im Rampenlicht stehen, sondern um Leute, die in der Radbranche arbeiten und eher hinter den Kulissen tätig sind. Und deswegen finde ich, bist du ein sehr, sehr interessanter Gast, weil wir natürlich auch immer den Weg aufzeigen wollen, wie jemand zu diesem Job in dieser Branche gekommen ist. Und das ist bei dir ja auch wieder ein Musterexemplar vom Profi zum Unternehmer. Und darauf gehen wir heute an. Du hast unter anderem ein Rennradteam. Du hast ein Fahrradgeschäft. Du bist tätig im Vereinswesen und Nachwuchsförderungswesen. Du arbeitest bei Maloja in Kooperation oder bist, glaube ich, auch sogar drei Tage die Woche oder so im Büro. Also es gibt sehr, sehr viel. Deswegen wird es, glaube ich, heute sehr spannend.
Umfangreich bestimmt, ja.
Genau. Christian Grasmann, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich fange immer so an, dass die Leute sich erstmal einfach mal vorstellen, wer sie sind und was sie machen.
Dann mache ich das jetzt. Guten Morgen, danke, dass wir uns treffen und dass wir über das reden, was ich so die letzten paar Jahre erleben durfte und wo mich die Leute hingeschoben haben oder ich mich leiten habe lassen. Servus, bin der Grasi, bin aufgewachsen in Oberbayern, in Holzkirchen. Und dann nach Irschenberg gezogen. Irschenberg ist ein wunderschönes kleines Dorf an der Autobahn und da begann eigentlich alles. Und mit der kompletten Überzeugung von dem damaligen Bürgermeister, der leider gestorben ist vor 2 Jahren, dem Hans Schönauer, hat diese ganze Radsportthematik bei uns im Oberland eigentlich angefangen.
Weil er auch begeisterter Radsportler war oder weil er dich so nett fand?
Wie viel Zeit haben wir denn da auszuholen?
Nimm die Kurzfassung.
Die Kurzfassung war die, ich war vor 15 Jahren bei Maloja unten und da war ich der zweite Athlet, der da hinkam und gesagt hat, boah, was ihr macht, ist echt cool. Ich will das auch. Guido Tschuck hat immer geile Trikots gehabt. Ja. Und wir haben gedacht, boah, das ist doch eine super coole Idee, das auf die Straße umzusetzen. Dann haben wir da ein Trikotdesign meinem damaligen Verein vorgestellt und dann haben die alten Herren gesagt, spinnst du? Und dann habe ich gesagt, nein, wir haben das alles abgesprochen, wir haben alle Sponsoren davon überzeugt, dass wir einfarbige Logos machen, dass wir ein wildes Design machen. Und dann habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann war die ganze Arbeit eigentlich von einem halben Jahr umsonst und dann bin ich...
Wer hat nein gesagt, die alten Herren
aus dem alten Verein.
Also, ah, genau, okay. Ja.
Und das war der Ursprung für die Gründung von dem RSV Irschenberg, also von dem jetzigen eigentlich erfolgreichsten deutschen Verein, ja. Nachwuchsverein. Und den haben wir damals vor 15 Jahren gegründet und Initiator des Ganzen war damals der Bürgermeister Hans Schönauer.
Und der hat dich natürlich mit offenen Armen begrüßt und hat gesagt, wenn die da drüben keine Lust haben, dann machen wir es halt hier, toll, dass du das machst, und hat dich unterstützt.
Genau. Die ersten Förderer waren halt dann auch jetzt mittlerweile natürlich umstritten. Man kennt die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und den Herrn Bromme aus den Medien und mit seiner harten Hand die Kreissparkasse geführt, aber das waren unsere ersten großen Förderer. Ich mochte den Herrn Bromme auch sehr gern, er mochte uns auch sehr gern, er fand das cool. Jetzt momentan ist es so, dass wir die Leute, die damals mit 8, 9 Jahren zum ersten Mountainbike-Training kamen, arbeiten jetzt für uns wieder weiter. Der Basti Frick war 2-mal deutscher Meister auf der Straße, hat dann aufgehört, studiert jetzt in München Sport und jobbt bei uns weiterhin im Laden, ist jetzt mit dem Team unterwegs in Italien. Also es ist ganz lustig, dass wir wirklich die Leute dann eigentlich lebenslang verhaften und die bleiben uns auch alle.
Super schön, super wichtig. Wie ging es dann weiter? Du hast den Verein gegründet, ihr habt eure einfarbigen Logos auf die Trikots drucken dürfen.
Auf wilde Trikots, also es war damals ein kariertes Trikot und es war überall in der Welt als Jacket Bips bekannt. Also wir sind die 6-Tage-Rennen dann im Karohosen gefahren und das war echt cool die Zeit, weil wir haben dann mit der Truppe Live Lampard da oder noch dabei. Benjamin Edmüller, auch aus Tschechien, ein junger Fahrer, sehr talentiert. Andreas Graf, ein Wiener, dann die beiden Berliner Bengsch und Kals, haben wir in der Truppe knappe 40 Sechstage-Podien geholt von 2014 oder bis 2014 eigentlich, 2015, nicht, dass ich mal erzählt. 2010 bis 2020, glaube ich, lief die Sechstage-Geschichte richtig gut. Und wie gesagt, das waren 40 Podien, was unerreicht war. Wir haben Fernsehzeiten gehabt, wir haben Eurosport gehabt mit Revolution Series. Und das war so die heißeste Phase vom
du
ganzen
bist
Team.
So eine Art lebende Legende im Bahnradsport eigentlich, oder? Also vor allem im Sechstage-Format.
Ja, das war das, was mir am meisten gelegen hat. Also das war da auch für mich super, super gut, weil auf der Straße dafür konnte ich nicht genug trainieren. Also es war einfach die Zeit, die mir da gefehlt hat. Ich habe mich um Verein gekümmert, habe dann auch mit Maloja die ganze Trikotentwicklung gemacht. Ich war nie das trainingsfleißigste Tierchen. Wenn es darum ging, Kilometer zu schruppen, bin ich lieber schnell gefahren und irgendwo schön hingefahren.
Kurz und knackig, oder?
Kurz und knackig, ja, genau. Das war halt für einen Bahnfahrer perfekt. Ja. Ja. Also du musstest halt 3 Wochen Grundlage fahren, ja, und nach irgendwie 15 Jahren Radrennen lief der Körper dann einfach an. Und dann konntest du einfach mit Intervallen und mit immer der gleichen Steuerung konntest du eigentlich echt konkurrenzfähig Radrennen fahren.
Und jetzt, wenn man das mal so resümiert, wie viele Stunden die Woche sind das so?
Ja, das war dann nicht mehr so viel, weil ich bin ja im Schnitt 120 Renntage gefahren.
Ja.
Also ich bin den ganzen Winter und den ganzen Sommer durchgefahren. Das war eigentlich nur Grundlage. Und den Rest von der Zeit saß ich eigentlich im
Grundlage
Flieger.
Und auf die Fresse eigentlich,
genau,
oder?
Ja,
so, wir fangen an mit Grundlage und dann...
Ja, irgendwann am Anfang war das natürlich viel Reisestress. Dann bist du da nicht irgendwo so drin. Und am Schluss hatte ich da meine Räder in Australien. Dann hatte ich ein Rad in T-Town in Amerika. Das waren meine Anlaufpunkte. Und ich musste nicht mehr die Räder mitnehmen, sondern ich bin halt da eingestiegen. Und dann wirklich die letzten Jahre, auch wenn es sich bescheuert anhört, aber ich bin halt am Business Class geflogen.
Geil. Okay. Ja, ist cool. Beneidenswert, könnte man fast sagen. Aber Neid ist eine sehr schlechte Eigenschaft, deswegen sage ich,
naja,
ich freue mich.
Also nur eine Geschichte, warum man das dann auch macht. Das war, ich bin am 1.1. zurückgeflogen aus Tasmanien nach Melbourne, bin in den Flieger eingestiegen, bin heimgeflogen nach Düsseldorf. Dann bin ich von Annes Papa abgeholt worden. Dann bin ich heim, habe mich hingelegt, weil ich wirklich Jetlag hatte. Und in der Nacht ist mein Sohn zur Welt gekommen. Die Nacht drauf bin ich nach Rotterdam gefahren, habe das 6-Tage-Rennen in Rotterdam gewonnen. Bin einen Tag darauf nach Bremen gefahren, habe das Rennen in Bremen, glaube ich, als Zweiter haben wir da beendet. Das war super guter Lauf. Also wenn das Kind geboren ist, läuft es immer gut. Und bin dann nach Berlin und bin dann wieder nach Australien. Ich bin auch von Manchester nach Australien, von Australien wieder nach Manchester und wieder nach Australien geflogen in 2 Wochen.
Das ist sehr, sehr sportlich und ich würde sagen, eine körperliche Höchstbelastung. Wie ging es danach weiter? 2 Wochen durchschlafen?
Nein, gar nicht. Aufstehen, Büro gegangen und einfach gearbeitet. Ja. Also ich habe im Flieger gearbeitet, das war die beste Zeit. Weil du natürlich keine Anrufe hast, du kannst super konzentriert arbeiten.
Ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit während der Weltmeisterschaft in Australien geschrieben.
Ist perfekt.
Und also auf dem Flug dahin und während den Trainingspausen habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben.
Ja, also da, glaube ich, können wir beide vom gleichen Effekt reden. Im Flieger bist du entspannt, kriegst ein Glas Wein oder Bier und dann stört dich keiner.
Dann kann man gut arbeiten. Ja, du hast mir gerade eben einen Film gezeigt, so einen kleinen Schnipsel, den ihr produziert habt und da wurde etwas gesagt und zwar wurde gesagt, dass Radsport eigentlich keinen Spaß macht, sondern die kleinen Momente es sind, die es so lohnenswert machen, sich so eigentlich zu quälen. Was ist das, was dich am Radsport so fasziniert?
Ja, ursprünglicherweise ist es halt einfach die Geschwindigkeit und dieses einfache Erreichen der Geschwindigkeit mit eigener Kraft, dass du mit einem schönen Rad und einem gut eingestellten Rad einfach unglaublich schnell sein kannst, ohne viel Kraft aufzuwenden. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Auch wenn Kinder zum Beispiel das Fahrrad fahren lernen, dann haben die am Anfang vielleicht zu Fuß mit Krabbeln einen Umkreis von 20 bis 30 Metern, in dem sie sich bewegen im Garten oder sei es irgendwo. Ich sage mal irgendwo, ja, in der Wohnung vielleicht auch.
Ja.
Auf einmal bekommen die ein Rad. dann hat der den Umkreis verzehnfacht innerhalb von Sekunden. Und das ist das Schöne am Fahrradfahren, dass du es egal wann, wie, wo, wenn du es pflegst, jeden Tag nutzen kannst, ohne tanken, ohne...
Das ist die Leidenschaft, die ich auch teile. Im Prinzip ist es für mich gar nicht jetzt so diese Geschwindigkeit und aus eigener Kraft erreichen. Also ich komme ja mehr aus dem Mountainbike-Bereich und da ist es eher diese Freiheit. So, also auch mal, du bist nicht an die Straße gebunden, du hast, wie du schon sagst, einen riesen Radius, den du erreichen kannst mit dem Rad aus eigener Kraft. Du kannst, nichts hält dich auf. So, wenn du gut fit bist, kommst du mit dem Rad die steilste Piste irgendwie hoch und kannst den schwierigsten Trail runterfahren. Und das ist das, was mich auch immer gereizt hat.
Es ist aber paradox, wenn wir jetzt wieder heute Morgen wahrscheinlich nach München reinschauen, haben wir im Mittleren Ring Stau.
Ja.
Jeder sitzt in einem Auto, eine Person in einem SUV, am Ring, Ausfahrt, Einfahrt, alles blockiert, rote Ampeln, wir stehen. Was nervt die Autofahrer? Ist stehen und die Radfahrer. Ja. Weil die Radfahrer halten sie auf, denken sie,
ja.
Und sie sitzen aber in ihrem Auto und bewegen sich nicht.
Ja.
Also es ist ja wirklich so, dass man den Menschen auch vorlebt, wirklich dumm zu sein.
Ja. Glaubst du, das liegt an unserer Bequemheit, dass wir sagen, wir sind zu, wir leben zu luxuriös, dass wir keine Lust mehr haben, uns den Launen des Wetters auszusetzen oder uns auch anstrengen zu müssen, zur Arbeit zu kommen?
Ich glaube, es sind zwei Faktoren. Der eine Faktor betrifft uns beide, das ist Lobbyarbeit,
ja.
Lobbyismus, Marketing. Verkaufen von Informationen, die du haben musst,
ja.
Oder von Dingen, die du haben musst, Statussymbole, wobei das zweite jetzt, das Statussymbol, glaube ich, deutlich zurückgeht, weil mittlerweile das...
Beim Auto,
ja. Weil das Statussymbol Fahrrad mittlerweile gewinnt.
Wollt also
vor allem in der Corona-Zeit
extrem.
Ja. Also die Leute wollen schöne Fahrräder, geben auch Geld dafür aus, geben auch Geld für Schutzblech, Gepäckträger, Rücklicht, Packtaschen und commuten mittlerweile in die Arbeit. Und ich glaube, dass man da wirklich aufspringen muss. Also das ist ein Thema, wo wir vielleicht auch als Ex-Professionelle und erfahrene Radfahrer einfach ja, Wegnetze, Streckennetze, Leuten, die jetzt überhaupt nicht aus dem Radfahren kommen, unterstützen müssen. Also Ride Our Roots zum Beispiel.
Ja.
Basiert rein auf dem Thema, dass wir wollen, dass die Leute aus dem Tal heraus bleiben und die Autos im Nordlandkreis abstellen.
Ja.
Einzige Idee. Also langfristig gesehen ist das einfach das Ziel vom Tourismus in Tegernsee und in Schliersee, dass wir es schaffen, Wegnetze auszumachen, wo Leute Zulaufpunkte haben, um sich sicher zu fühlen.
Ja. Schön. Also der ein Freund von mir, der Andi, der ist jetzt neulich die German Tour gefahren, hat 1000 Kilometer in 5 Tagen gemacht. Und er hatte auch gesagt, es ist erstaunlich, welche Bundesländer sich um Radwege und den Ausbau des Radnetzes kümmern und welche das so ein bisschen verschlafen. Und er ist wirklich einmal quer, also eigentlich diagonal von unten rechts nach oben links durch Deutschland gefahren. Und er hat da wirklich erstaunliche Erfahrungen gemacht, was das Radnetz und Radwege angeht. Und da sind wir an einem guten Punkt. Einige haben es verstanden, andere noch nicht, aber es ist jetzt auf jeden Fall ein fruchtiger Zeitpunkt, damit anzufangen, weil zu Zeiten von Klimaschutz ist es natürlich auch ein wichtiger Faktor. Die Mobilität nimmt zu, der Wohlstand nimmt zu. Das heißt, es können sich auch viel, viel mehr Leute ein Auto leisten. Erstens, weil sie mehr verdienen, zweitens, weil Autos günstiger werden. Aber das führt natürlich zu immer mehr Problemen.
Es gibt natürlich auch das Thema, ich kann nicht mit dem Rad in die Arbeit fahren. Weil du sprichst jetzt von einer Tour, er fährt von einem Ort zum nächsten, geht ins Hotel, geht duschen, zieht sich um, geht was essen.
Ich weiß gar nicht, ob die draußen oder drinnen geschlafen haben.
Ist jetzt immer noch oder es war egal, im Büro ist es nicht egal.
Ja.
Wir haben nicht mal die Infrastrukturen in den Büros, dass die Leute ihre Fahrräder abstellen können.
Sie
können
geschweige denn duschen.
Sie können nicht duschen. Ja. Also die Abläufe sind einfach nicht so gesetzt. Jedes Autohaus oder jedes Haus oder jedes Büro hat eine Tiefgarage.
Ja.
Stempelkarte, Tor geht auf, fährst rein. Was passiert, wenn der Hausmeister dich sieht, dass du mit dem Rad in die Tiefgarage von der Allianzversicherung reinfährst? Dann wird der rausschreien aus seinem Häuschen.
Echt, oder? Also es ist richtig traurig, weil ich habe tatsächlich nicht nur jetzt, also klar, Allianzversicherung ist ein anderes Unternehmen, andere Branche, aber wenn du jetzt tatsächlich in die Radbranche reinguckst, in die Leute, die es ja eigentlich verstanden haben müssten, es gibt so viele Unternehmen aus der Radbranche oder Zulieferer, die das nicht verstanden haben, dass sie Mitarbeiter brauchen, die mit dem Rad zur Arbeit kommen.
Aber wir haben auch andere Beispiele.
Wir haben auch andere Beispiele, ja.
Und eins fällt mir da jetzt ein, ohne da jetzt große Schleichwerbung zu machen.
Nenn es einfach Werbung, dann ist es keine Schleichwerbung mehr.
Es ist ein großes Unternehmen aus Aachen und ich bin da immer wieder begeistert, wie die angerichtet sind. Ja. Also die haben wunderschöne Radgaragen vor der Tür, du kannst draufgehen.
Du darfst es ruhig erwähnen, dass es Bike Components
ist. Ja, genau.
Ich war selber schon da, ja.
Und, ist geil, also das ist wirklich schön.
Die leben das auch und das ist genau die Lobbyarbeit, glaube ich, von der du gesprochen hast. Die haben jetzt neulich auch wieder eine Kampagne gehabt, eine kleine Social-Media-Kampagne, wo sie die Commuting-Räder zwei Mitarbeiter so Art duelliert haben, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ich glaube, da sollte der Trend hingehen, gerade bei Studenten mit dem Rad zur Uni zu fahren und das dann aber auch im Arbeitsleben weiterzumachen. Und du hast es schon angesprochen, Ride Our Roots, eure Kaffeerunde. Ich bin tatsächlich schon eine Runde mit Tom Black gefahren.
Jawohl.
Und du hast schon erzählt, die Kampagne spielt darauf ab, quasi die Autos stehen zu lassen und die Radnetze hier im Oberland zu erschließen oder publiker zu machen. Aber du hast ja auch Cafés mit drin.
Genau. Zweite Leidenschaft natürlich auch, das Thema Kaffee, haben wir bei uns auch im Laden jetzt sehr, sehr intensiv gespielt mit einer uralten Gacha-Kaffeemaschine, die wir von meinem Cousin aus Frankfurt bekommen haben. Die stand lange in einer alten Eisdiele, hat er komplett überholt und die hat auch eine schöne Geschichte. Und wir leben das natürlich auch, dass wir sagen, wir haben einen guten Kaffee und wir möchten die guten Cafés und die coolen Leute, die coole Cafés betreiben mit gutem Kaffee, auch vernetzen. Und das sind unsere Tankstellen. Also die Tankstellen sind definitiv die Cafés. Und da haben wir dann natürlich auch mit dem Kooperationspartner Berchtesgadener Land jetzt einen neuen Auftrag, das gleiche in Berchtesgaden unten zu machen. Also wir werden die ganzen Cafés, die jetzt in unser Rastersystem passen, vernetzen und alles, was im Berchtesgadener Land unten läuft, zusammenbringen, schöne Routen zusammentragen, dass eben auch das Berchtesgadener und unten alles, was da Ruppolding runterläuft, ein bisschen mehr Autoentlastung bekommt.
Cool, ja. Da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter und mit den Cafés, die du machst, den stellt ihr eine Box hin mit einer Pumpe und Werkzeug und Co. Das heißt, jeder, der jetzt diese Tour abfährt und in diesem Café anhält, hat erstens die Möglichkeit, ein Menü zu bestellen, also so ein Pushbiker-Menü,
Ride-Our-Roots-Menü.
Genau. Da bekommt ihr dann erstens eine kleine Vergünstigung. Der Kaffeebetreiber weiß, okay, cool, die kommen über die Kampagne. Also es ist ja auch so ein bisschen natürlich affiliate, also unternehmerisch gesehen sehr sinnvoll.
Naja, das Problem ist, vielleicht finden wir eine Lösung. Wir haben den Return of Invest noch nicht gefunden. Also wir müssen das zurückholen noch irgendwie schaffen. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, wie wir die Community, die wir jetzt in die Cafés schicken, dann wieder für uns gewinnen, also dass es die Kurve gibt. Ja. Wir schicken die natürlich jetzt alle los.
Du hast ja
auch
einen Laden, also dann kommen sie halt mal zu dir zur Inspektion.
Naja gut, aber wenn das jetzt mehr werden, dann ist das eine schlechte prozentuale Aufteilung, wenn wir die Arbeit der Erstellung haben. Nein, also im Ernst, wir machen jetzt wirklich Flaschen. Also es gibt Flaschen, Maloja macht mit Berchtesgadener Land Flaschen, die ausschauen, darf ich noch nicht sagen, wie, mit einem QR-Code.
Ja.
Und der QR-Code und die Flasche ist Erkennungszeichen für Ride Our Roots. Das heißt, jeder, der diese Flaschen hat beim Fahren, ist in diesem Genuss, diese ganzen Vorteile zu nutzen. Und wenn einer die Flaschen nicht will, dann haben wir, ich glaube, NFC-Chips, heißen die Dinger, die man verkleben kann oder aufs Handy kleben kann und dann einfach sich dadurch registrieren.
Genau. Aber wenn man dann eben so eine Tour fährt und man hat mal ein bisschen zu wenig Luft im Reifen, dann kann man eben das Café ein bisschen früher ansteuern oder vielleicht ein anderes Café, was schon auf dem Weg liegt und kann sagen, ey, da trinke ich jetzt schnell einen Espresso, tanke meinen Körper auf und aber auch den Reifen mit ein bisschen Luft.
Genau, wenn man Platten hat, kriegt man noch irgendwas zum Flicken und ein Werkzeugset liegt auch drin. Also wir haben eigentlich soweit alles für den Notfall.
Wann ist aus RSV Irschenberg Pushbikers geworden? Das ist ein Team, wenn ich das richtig verstehe, aus dem Verein.
Genau, also ursprünglich war ja die Idee immer, sponsorenunabhängig eine Gruppe Radsportfreunde zu bauen, die einfach nicht die Variablen der Sponsorensuche jedes Jahr neu und aufs Neue durchleben müssen. Also der Markenwert von einer Truppe im Radsport ist ja meistens bezogen auf einen Sponsor. Das heißt Bora, Hans Krull, Lotto, Sunweb,
Gerolsteiner.
Genau. Wie wir wissen, Gerolsteiner gibt es nicht mehr. Also ist das Team auch weg.
Ja.
Und keiner identifiziert sich mit, was steht davor? Also das Team hätte ja auch heißen können, Holzer Gerolsteiner.
Ja.
dann wäre Holzer noch da, Gerolsteiner weg. Holzer hätte Gerolsteiner durch Überkinger ersetzt und das Team wäre weitergelaufen. Im Radsport ist das relativ, ich sage jetzt mal, ja, altbacken in der Tradition, und es ist auch schwierig, den Teams zu verkaufen, dass die beste Werbung nicht der Sponsor ist, sondern das Team selbst. Da gab es auch schon viele Versuche, aber im Grunde, man muss es nur vor- oder nachmachen, weil im Fußball läuft alles über FC Bayern, Schalke 04, Borussia, Dortmund, kein Sponsor. Es ist immer nur ein Team, Identifikation mit dem Team und nicht mit dem Sponsor. Und das, glaube ich, macht es im Radsport so schwer und so fluktuativ.
Interessant. Dementsprechend die Pushbiker?
Ja, Pushbiker ist ein Baby, das ist, soll und wird eine Marke. Der Sponsor dahinter ist natürlich jetzt momentan haupttragend und Initiator des Ganzen, also sowohl vom Verein, den wir natürlich brauchen, weil ohne Verein keine Lizenz, ohne Verein keine Versicherung, ohne Verein kein Ehrenamt, ohne Verein
da hängt sehr viel dran,
kein BDR. Also ich meine, den könnte man gerne sparen.
Den können wir noch verzichten.
Den können wir, glaube ich, sehr gut verzichten, egal ob mit breiten oder schmalen Reifen, das wird sich nicht ändern. Aber es gibt auch Sachen, für die wir den Verband brauchen. Ja, du weißt, ich bin der große Kritiker, wenn es um Dinge geht.
Wenn es um Förderung geht.
Und um Förderung geht, da sind wir natürlich ganz, ganz hinten in der Kette in Bayern angekommen. Aber der Verein ist für uns natürlich essentiell, vor allem in der Nachwuchsarbeit.
Ja. Ich schaue gerade, im März 2019 beendete Grassmann seine Laufbahn als aktiver Sportler und kündete an, künftig als Manager des österreichischen Kontinentalteams Maloja Pushbikers tätig zu sein, sagt Wikipedia. Der Abgang deiner Radkarriere war aber noch ein bisschen spannender.
Klassiker.
Weil du ja bei deinem letzten Rennen bist du ja gestürzt, in einem Massensturz in Australien und hast dich richtig stark verletzt. Und ich komme aus dem Mountainbikesport, bei uns sind Mountainbike-Stürze gang und gäbe, dass man sich da mal hinlässt oder mal irgendwie Schlüsselbein bricht. Und meistens ist man aber immer selbst dafür verantwortlich. Natürlich kannst du mal einen Materialdefekt haben, aber entweder rutschst du weg oder du machst einen Fahrfehler oder du bist irgendwie halt hingefallen, aber es ist auf dich zurückzuspielen. Wenn du jetzt bei einem Rennrad, gerade bei deinem finalen Rennen, wusstest du vorher schon, dass du aufhörst?
Mhm. Ja, war Party am Ende mit Feuerwerk und allem drum und dran. Bendigo, zweite Heimat, waren alle da. Also 8.000, 9.000 Leute im Stadion.
Geil, sehr geil. Und dann gab es einen Sturz und mehrere Leute haben sich verletzt, unter anderem du. Wie ist das, wenn man weiß, der Sturz ist nicht selber verantwortet?
Ja, ganz ehrlich, ich meine, wenn du eine Startnummer auf dem Rücken machst und mit vielen Menschen um die Wette streitest und Ausübung maximaler Geschwindigkeiten betreibst, dann rechnest du damit. Das ist, was soll ich da jetzt sagen? Das ist Rennen.
Das ist Racing. Das finde ich toll. Das gehört richtig auf den Punkt.
Genau.
Das richtig gut.
So dazu, wie gewinnen, musst du stürzen, dass du wieder aufstehst und besser wirst. Und das kann nur mir passieren. Also es war halt einfach, ich habe ja 20 Jahre Glück gehabt. Also bis auf das, dass ich halt, mein Rücken gebrochen oder mal irgendwie wirklich böse Haut ab oder also nichts wirklich, was operativ jetzt bearbeitet werden musste. Und dann auch alles irgendwie so, dass du Versorgung hast, relativ gute und schnell und nicht irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Und es war halt einfach das Problem. Und ich habe halt beim Fliegen schon gewusst, also beim Stürzen, man kennt ja diese Oh-Shit-Sekunde, vor allem als Downhiller, weißt du genau, was abläuft. Ich habe dieses Bild immer noch vor mir. Ja. War die 7. oder 8. Wertung und wir sind in die Wertung reingefahren, hatten eine Mannschaft überrundet. Die standen vor uns und wir mussten halt drüber oder drunter und ich habe schon einen Tritt rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, der zweite Fahrer ist zu langsam, die legen sich jetzt gleich ab. Und genau so war es und wir sind halt dann mit 60 in die Reihen. Und ich dachte, boah, ich komme da durch. Und dann hatte ich eigentlich so das Gefühl, dass ich schon durchgekommen bin. Bin auch über einen Fahrer drüber gefahren, war noch auf dem Rad. Und dann läuft der Film jetzt einfach so, dass ich sehe, boah, da kommt ein rotes Cervelo von unten geflogen. Ich bin schon an der Bande oben. Ich kann nicht mehr aus. Und dann hat mich dieses rote Cervelo halt weggemäht. Das flog da so von unten. Also das kam halt einfach. Ja. Und dann hat es mir das Vorderrad weggezogen und eingelenkt und ich bin halt dann mit 60, 65 in die Betonbande mit der Schulter. Ich habe den Kopf noch weggebracht, das weiß ich noch. Also ich habe wirklich dann noch den Kopf weggezogen und bin dann in die Bande rein mit der Schulter. Und hatte aber noch Glück. Also ich bin jetzt nicht mit dem Hubschrauber weggeflogen worden wie einige andere.
Ja, sondern vor kurzem erst der Bandencrash.
Und ja, dann lag ich da im Krankenhaus und die Schulter war nicht mehr da, die war dann so eingeschoben drin.
Ach,
und
Scheiße. Ja, kenne ich, hatte ich auch gerade hinter mir.
Aber
cool. Du sitzt jetzt hier, fährst wieder, kannst wieder gänzen, alles ist gut, Wunden sind verheilt.
Ja, ich glaube, ich werde es nochmal machen lassen müssen.
Man hört, weiß, dein ganz großes Ziel soll sein, eine Bahn zu erbauen.
Ja, das wäre natürlich der Plan gewesen. Wenn der Hans nur leben würde, also das war ja auch eine wilde Geschichte, der hat erst eine Herz-OP, dann eine Hüft-OP und die Herz-OP verlief super, dann hat er irgendwie 3 Monate Ruhe, dann haben sie ihm die Hüfte gemacht und er hat mich nur aus dem Krankenhaus angerufen, da war ich gerade in Australien und wir wollten einen Termin ausmachen, dass wir uns treffen und dann mal wieder frühstücken gehen, weil ich gesagt habe, hey Hans, jetzt bin ich daheim, jetzt können wir wirklich einmal in Ruhe das Ganze nochmal anschauen. Und dann rufen sie mich an, der Hans ist gestorben. Also es war 2 Tage danach, Herzinfarkt im Krankenhaus. Und damit ist eigentlich für mich in Hirschenberg wirklich so der Hauptkontakt abgebrochen. Und bei so einem Tod von so einem wichtigen Mann jetzt in der Gemeinde ist es natürlich schwer, dann einen Ersatzmann zu finden.
Ja.
Und jetzt momentan ist es so, dass halt einfach erstmal die Amtsgeschäfte wieder anlaufen mussten und ich da nicht reinlaufen kann und sagen kann, hey, der Hans hat uns aber damals eine Bahn versprochen. Ja, das war halt einfach, das kannst du nicht machen.
Ja. Das sind Werte und Normen, das ist Taktgefühl, das ist eine Empathie, die du hast. Merke ich übrigens, bei jungen Leuten fehlt die heutzutage. Also ja, aber dieser Anstand, den du hast.
Dafür.
Aber ich finde es ganz erschreckend. Du musst dich kurz einhaken, finde ich toll, dass du das erzählst.
Und damit war eigentlich dann dieses Bahnprojekt in Hirschenberg fast gekippt, gekappt. Und das Problem ist natürlich auch im Oberland, Baugrund ist rar und vor allem einen Grund herzugeben, hat überhaupt keiner nötig.
Ja.
Wenn, dann müsstest du Ausgleichsflächen finden dafür. Wir hätten dann eine Ausgleichsfläche mit der Autobahn gefunden, aber das lief halt dann auch alles über die Gemeinde.
Ja.
Und die Themen sind natürlich, die brennen mir auch unterm Fingernagel, weil so eine Bahn natürlich auch kommerziell natürlich eine super Chance bietet. Und die Diskussionen bei uns mit jedem Bürgermeister, egal ob das jetzt in Bayerisch Zell ist oder in Kreuth oder jetzt die Diskussion zum Beispiel in Warngau. Ja. Wir sitzen ja drin, das ist ja bei uns Familie da und jeder kennt irgendwie jeden und dann bist du halt der Radfahrer, der dann der Idiot ist. Ja. Aber zum Skifahren karren wir sie alle hoch, machen Kunstschnee und alles ist legitim, weil es schon immer so war.
Genau.
Aber ein Trail bauen, eine Bahn bauen, die Leute beschäftigen, wegbringen aus den wirklich illegalen Trails, hat keiner eine Alternative.
Ich sage jetzt was Böses, ich freu mich so ein bisschen jetzt auf diesen Winter, weil ich bin gespannt, ob das nicht dieses Jahr eine richtige Kehrtwende in diesem Skilobbyismus gibt, weil mit Corona, den ganzen Einschränkungen plus dem Klimawandel kann ich mir vorstellen, dass da diesen Winter einige sehr, sehr drunter leiden werden und dann wird gegebenenfalls bei dem einen oder anderen mal ein Umdenken stattfinden und es wird mehr in Richtung Sommer gehen und es wird mehr in Richtung Ganzjahresplanung gehen und da können wir Radfahrer eigentlich nur gewinnen und profitieren.
Wenn die Investitionen durch sind, ich glaube, dass die Länder, die Städte, die Orte einfach so viel Geld in die Seilbahnen gesteckt haben, dass die halt einfach müssen. Also da geht einfach kein Weg dran vorbei.
Ja.
Die haben den Hoteliers versprochen, sie bauen, sie liefern, sie bringen.
Ja. Und die Hoteliers investieren auch. Und
genau, sagen, also das ist ein Rattenschwanz.
Ja, ja.
Aber ich glaube, der Rattenschwanz ist halt einfach so schwer zu verstehen, weil sich keiner bewegen will. Jetzt gehen wir mal zu uns Richtung Tegernsee rein.
Ja.
Jetzt ruf heute an, dass du morgen in Tegernsee eine Nacht irgendwo übernachten möchtest.
Ja.
Nee, eine Nacht? Na, dafür ziehen wir das Bett doch nicht um.
Ja.
Also das sind so wirklich so...
Uns geht's zu gut.
Viel zu gut.
Uns geht's zu gut. Und deswegen vielleicht ja diesen Winter mal irgendwie finanzieller Notstand und vielleicht nehmen sich dann mehr Skigebiete ein Beispiel an Leogang und Saalbach und sagen, hey, wir machen da im Sommer eine schöne Bike-Region draus. Und ja, da gibt's viele gute Beispiele, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Gehen wir nach Sammerberg oder an Sammerberg rauf.
Ja.
ähnliches Thema.
Gleiches Grün, ja. Und die Bahn will ja keiner betreiben. Also wenn du jetzt in Sammerberg mal genauer reinschaust, wir haben auch eine Folge schon mit Peter Brotschelm gehabt. Ich kann gerade die Nummer nicht sagen, aber schaut einfach mal rein. Bisschen weiter unten. Peter Brotschelm hat den Bikepark am Sammerberg initiiert, gegründet zusammen mit Franz und Paul. Und die haben da wirklich was auf die Beine gestellt. Und das Paradoxe daran ist, die Bahn möchte eigentlich nicht mit dem Bikepark kooperieren.
Aber sie lebt davon.
Und das ist so, also wirklich, wo du sagst, die hauen auf die Hand, die sie füttert.
Ja.
Und nur weil die Leidenschaft vorhanden da ist, wird weiter gefüttert. So, und das ist eigentlich ein Trauerspiel, meines Erachtens. Aber wir sind dankbar, dass wir den Bikepark haben. Alles ist schön. Jetzt ist es so, du hast die Pushbikers, du hast den Pushbikers Shop, du hast die Pushbikers Road, Pushbikers Mountainbike, Pushbikers Theme, habe ich was vergessen?
Future Stars,
genau. Und das sind 5 Instagram-Accounts. Du hast mittlerweile auch Angestellte. Welche Rolle spielt für dich Social Media in deinem Unternehmerdasein mittlerweile?
Boah, schwieriges Thema. Also eigentlich bin ich hin und her gerissen. Auf der anderen Seite ist es mir mittlerweile so dermaßen zuwider, nicht greifbare und spürbare Dinge zu kommunizieren und da Feedback zu erhalten oder mir Dinge vorspielen zu lassen, die ich sehen sollte, dass ich eigentlich mittlerweile sage, dass du extrem intelligent und clever agieren musst, das rauszufiltern, was gut für dich ist und das rauszufiltern, was dir nur vorgespielt wird, dass es irgendwer.
Aber du gehst gerade eh auf die Konsumentenseite, oder?
Ja,
also
klar.
Du berichtest aus deiner Perspektive.
Ich berichte komplett aus meiner Perspektive, weil ich sehe, dass die Leute oder die Fahrer zum Beispiel bei uns, die haben einfach noch nicht das Standing, dass sie entscheiden, was gut und was schlecht ist.
Ja.
Die sehen einen neuen Aerolenker und glauben, der ist viel schneller und die gewinnen jetzt, weil sie den Aerolenker fahren.
Weil sie die Werbung davon gesehen haben? Oder
richtig, genau. Ja. Oder Firmen natürlich tolle Produktpräsentationen mit extremem Aufwand, finanziell supporten.
Ja.
Irgendjemand bringt einen neuen Rahmen und auf einmal gewinnt ein Fahrer nicht mehr, weil er diesen Rahmen natürlich nicht fährt oder diese Schuhe oder egal was es ist. Also man kann sich nicht mehr auf das fokussieren, man hat das Telefon ständiger dabei. Eine Minute vorm Start wird noch schnell gecheckt, ob irgendwer irgendwas geliked hat, was man gepostet hat. Man realisiert gar nicht mehr, wie schön die Welt eigentlich ist, sondern man lebt in einem Social Media Wirrwarr von irgendwelchen Bildern von Leuten, die nicht Fahrrad fahren können und sich Influencer nennen.
Gibt es auch im Mountainbikesport einige?
Schwierig, ja. Aber die Leute stehen drauf. Und wir haben jetzt natürlich ein extremes Beispiel, wo ich sage, er hat es verstanden, Corbinian Engstler.
Ja.
Genialer Mountainbiker, geiler Style, die Leute gehen voll drauf ab.
Talent auch.
Riesentalent.
Ja, also wirklich
Riesentalent.
Auch in Zukunft wird ja noch einiges kommen, ja.
Aber das, was er macht, ist harte Arbeit und nicht nur draufsetzen und shredden.
Ja.
Und das genauso ist im Leistungssport, wenn es darum geht, um maximale Geschwindigkeiten. Es geht nicht um das, was du fährst, was du trägst, was du hast, ob du eine Oakley fährst oder eine Alpina-Brille.
Es geht ums Können.
Und
da muss man jetzt wieder mal zurück zur Realität kommen. Die Leute, die erfolgreich sind, haben Leidenschaft und können etwas gut.
Und Ausdauer.
Und Ausdauer.
Beständigkeit.
Lang atmen. Und das ist bei Corbinian eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich zum Beispiel habe ein ziemlich großes Problem mit Wertschätzung. Also ich hatte neulich eine Situation bei Maloja, da musste ich dann los mit meiner Freundin und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt los, Mann, ich muss noch was arbeiten. Und eine Kollegin guckte mich an, lächelte in sich rein und sagte, was, du musst arbeiten? Und dann das hat mich wirklich lange beschäftigt, weil ich gedacht habe, es gibt Menschen, die also vielleicht auch nicht wirklich tief drin sind, was ich alles mache und wie viel ich mache. Und die sehen nicht, wie viel Arbeit das ist. Und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so viel arbeiten oder arbeiten würden für das, was sie tun, wie wir oder wie du und ich oder wie ein Corbinian, die da so viel Arbeit reinstecken. Und die Leute, die es konsumieren, traurigerweise wissen das meistens am wenigsten zu schätzen, weil sie selber Instagram haben, weil sie selber Instagram nutzen und sagen, ja, ein Foto ist doch schnell hochgeladen. Mhm. So. Glaubst du, das macht was mit uns? Glaubst du, das wird langfristig so weitergehen?
Ja, die Werte verschieben sich. Ich glaube mittlerweile, oder du kennst das auch, wenn du einen Vertrag mit jemandem machst, dann musst du als allererstes mal deine Social-Media-Daten abgeben.
Ja. Ja, also ja, jetzt für mich sowieso, ich fahre ja keine Rennen mehr.
Aber,
ja,
aber das ist das Entscheidende. Ja. Also es kann ja wirklich ein produktives Feedback sein, wie zum Beispiel ein erklärt YouTube-Video-Tutorial, ja. Sender-TV. Also einfach Dinge, die einen Mehrwert bringen.
Ja.
Aber 99,9% bringt keinen Mehrwert. Das ist
Daten. Aber Sender-TV hat jetzt auch eigentlich nur den Unterhaltungsmehrwert.
Unterhaltungsmehrwert. Ja, aber nehmen wir den, dann ist es im Endeffekt wie Fernsehen. ARD hat jetzt auch keinen Bildungsauftrag.
Mehr. Ja. Jein.
Jein, genau. Sieb.
Okay, ja.
Also wir entwickeln uns ja auf Netflix für Bike-Szene, denke ich mal. Das wird die Zukunft sein. Und dann muss man da wieder unterscheiden, will man Unterhaltung oder will man Information?
Ja.
Kann man ja dann mit einem Zappen von rechts nach links machen.
Ja.
Aber was der entscheidende Punkt ist, ich kann ARD ausmachen und kann auf RTL schalten oder auf RTL 2 meinetwegen auch. Ja, ist ja völlig egal, was ich will oder Eurosport.
Ja.
Aber mein Instagram-Account und mein Feed auf Facebook, den kann ich relativ schwer kontrollieren.
Stimmt, es wird dir einfach angezeigt.
Ja, und du weißt
nicht aufgrund eines Algorithmus, was die denken, was für dich relevant ist.
Oder was deine Daten hergeben, was du surfst, was du machst, was du tust, wo du dich bewegst. Schwierig.
Wurde ich neulich wieder überrascht mit einem schönen Statement, hat jemand zu mir gesagt, Jasper, wann wurdest du das letzte Mal bei Spotify von einem Song überrascht? Da ich so, boah, keine Ahnung, ist echt. Also, weil man halt immer nur die Sülze zu hören bekommt, mit der man irgendwann mal angefangen hat, auf Spotify zu hören.
Ja, läuft doch.
Und das wiederholt sich, weil man in diesem Algorithmus drin ist. Es wird dir nur angezeigt, was du bist. Und das ist neulich die Doku auf ProSieben, rechtsdeutsch radikal, glaube ich, von Thilo Mischke, hat es ganz gut dargestellt. Wenn man sich in einer Blase bewegt, ist es auch schwer, da rauszukommen. Und ich bin mir sicher, wenn du deinen Instagram-Account aufmachst, wirst du 90% nur Rennradfahrer sehen.
Natürlich.
Und wenn ich meinen Instagram-Account aufmache, werde ich 90% nur Mountainbiker sehen. Und wenn ich jetzt morgen aufhöre, Mountainbiker zu fahren und werde Golfer, dann dauert es aber ungefähr 3 Jahre, bis mein Instagram erklärt hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Suchtpotenzial habe, in irgendeiner radikalen Szene unterwegs bin, oder irgendwie, keine Ahnung,
immer mit meinem
Kumpel am Saufen bin oder Corona-Gegner bin, dann fällt es mir schwer, meinen Horizont zu erweitern, weil mir auch immer wieder die gleiche Sülze aufgezeigt wird.
Und das, glaube ich, ist das Allergefährlichste an jedem sozialen Medium, dass du irgendwann nicht mehr mit weiten Blick und ohne Scheuklappen durch die Welt laufen kannst, sondern du läufst mit Scheuklappen durch die Welt, die dir dein Telefon vorgibt.
Genau. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte, wenn ich selbst reflektierend bin, ist, dass genau mein Businessmodell oder
darauf,
das vom Corby darauf,
uns das ja genauso.
Dass darauf beruht, dass diese Menschen immer und immer wieder unseren Content zu sehen bekommen. Dass ihr da draußen unseren Podcast hört.
Ich sag's ja auch wirklich ganz ehrlich. Ich meine, wenn ich könnte, und ich mache das auch nächstes Jahr, dass wir den Fabian Müller, der den Mountainbike-Kanal auf Instagram echt gut
bespielt. Der hat gespielt. Über 50.000 Abonnenten, glaube ich, und der Pushbackers Road hat 5.000.
Ja. Aber wir machen es mit einer Halbherzigkeit. Einfach, wir stellen Bilder online, machen uns keine Gedanken drüber. Und das ist genau der Punkt. Du hast doch auch einen Instagram-Account.
Ja.
Heißt, du stellst doch auch nur Bilder online.
Ja.
Und das ist der Unterschied. Bei uns, wir stellen Bilder online und dümpeln bei 5.000 rum. Ja. Und die machen sich Gedanken, haben jemanden, der damit Geld verdient, weil es ist mittlerweile einfach das Marketing-Thema schlechthin.
Ja.
Und schaffen es halt einfach, eine viel größere Fläche zu bespielen oder viel größere Menschheit zu bespielen, die dann auch wieder 100% Zielgruppe ist.
Ja.
Also es ist egal, wie du es drehst. Es ist Freud, Leid. Und am Ende ist es auch der volle Kühlschrank, der wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren nur über Social Media oder über digitales Marketing funktioniert.
Ja, hoffentlich für mich. Weil ich habe ja noch ein paar Jahre, bis ich in den Ruhestand gehe.
Aber was anderes ist ja, wir spielen dann den Leuten vor, dass es so geil ist draußen in einem nassen, kalten Wald am Herbsttag, wenn wir Nebel haben, irgendwo einen Trail runter zu heizen. Und das sollen sie sich auf ihrem Sofa anschauen.
Das ist nicht wahr. Ich zeige auch die wahren Seiten sehr selbstironisch auf meinem Instagram-Account, wo ich auch mal sage, es ist Scheißwetter und ich wäre jetzt gerne auf der Couch.
Funktioniert dieser Post?
Ja.
Ja?
Ja. Doch, ich muss, glaube ich, also ich bin sehr selbstironisch und auch albern. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute nicht ernst nehmen, dass ich arbeite, weil sie immer denken, der Typ arbeitet eh nur rum. Aber ich bin sehr albern und die Leute schätzen diese Ehrlichkeit. Und sie schätzen, also wenn man Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, wenn du mit Feedback von draußen redest, sie schätzen die Authentizität, die du dadurch generierst, dass du auch ein Mensch bist, der zwar eine große Reichweite hat, der aber genauso manchmal im Regen fahren Kacke findet und eigentlich lieber auf der Couch wäre, sich dann aber trotzdem erfreut, wenn man dann oben ist und einen schönen Ausblick hat. Also dieses, aber halt einfach ehrlich, ja, zu kommunizieren. Eine Frage hatte ich noch zu Social Media, und zwar ist es ja so, dass du jetzt einen kleinen lokalen Laden in Holzkirchen hast, den Buschbiker Shop, du verkaufst hier Rennräder, du gibst gerne sehr guten Kaffee aus, du hast ein paar Klamotten hier hängen, man kann bei dir sein Rad servicen lassen und du machst Custom-Aufbauten. Jetzt haben wir über Social Media gesprochen und es ist eine sehr regionale, lokale Geschichte. Wenn da jetzt, keine Ahnung, Instagram Edeltraut Meier schaut rein und sieht, Mensch, der Tom Black, das ist ja hier mein, der ist bei mir mal zum Bäcker gekommen, mein Mann möchte jetzt auch Rennrad fahren, dann schicke ich den mal dahin. Hast du das Gefühl, dass sowas was bringt, gerade in lokalen, regionalen Sachen, also dieses Mikro-Influencing?
Ich glaube, dass das alles entscheidend ist, weil genau dieses Vertrauensverhältnis, das sich jetzt da auch vor allem in der südlichen Alpenregion so abspielt, dass jemand jemanden kennt, der wieder jemanden kennt, der dann hilft. Ich glaube, dass das essentiell wichtig ist, weil du hast jetzt so von diesem ganzen, jetzt verwende ich wieder das Wort, ja, von den zugezogenen
Zugrasten.
Von
seinem Jasper, ja, hast du, kommt da dabei.
Stell dir sein Camper am See, haben wir See ab und dann.
Und na, dann lauf da über die Wiesen.
Ja, genau, so ungefähr. Das ist halt noch so wirklich so ein, ja, in Berlin würde man Kiez sagen dazu, gell? Ja. Es gibt von Einheimischen, ja, die halt wirklich auch dann zu den Leuten gehen, die auch aus der Gegend sind und für die Gegend auch was machen.
Für die Gegend auch was machen. Ich glaube, es muss gar nicht mehr unbedingt sein, weil es gibt auch einige Almwirte, die gar nicht von der Gegend sind, aber weil sie die Alm am Laufen erhalten, respektieren das ganz, ganz viele lokale Leute, weil sie was für die Gegend tun. Und sonst wird die Alm da oben nicht mehr laufen. Und ähnliche Beispiele gibt es auch von Dörfern oder Cafés oder anderen oder Restaurants oder anderen Pachten, wo tatsächlich schon so eine Öffnung gegenüber Menschen oberhalb des Weißwurz-Äquators, genau, ist.
Ja. Oder Toleranz. Oder
Toleranz, könnte man sagen. also wo, ja, genau, muss man nicht mehr zu sagen. Aber ja. Diese Vetternwirtschaft, wenn man böse ist.
Richtig, ja, genau.
Die spielt eine große
Rolle. Wir nehmen uns ja hier auch nicht zu ernst, das musst du auch sagen. Ja. Also das ist ja, ich will ehrliche Antworten haben, und ich finde das ja wirklich, das ist ja spannend, ein Fahrrad zu verkaufen und dann jemanden zu sehen, der mit einem Fahrrad kommt, das er vielleicht auch im Netz bestellt hat und dann einen Größenkonfigurator hatte, der ihm dann gesagt hat, ja, er braucht einen 56er und dann einen 12er Vorbau und dann ist das beste Rad und der ist super stolz und kommt her und ich denke mir nur,
du sitzt wie ein Affe auf dem Schleifstein.
Du schaust so scheiße aus mit deinen Rafa-Klamotten.
Ja.
Du hast keine Ahnung, wie lächerlich du dich auf der Straße machst. Darf ich dir bitte helfen?
Bitte lass mich dir helfen.
Nein, es ist alles überspitzt.
Aber
bitte nicht ernst nehmen, aber es ist einfach genau, das ist der Punkt. Das ist, dir wird ein Leben vorgegaukelt. Du kommunizierst und du bist in der Blase, in der du dich einkaufst. Und die nimmt dich mit. Aber von denen wird es wahrscheinlich wenige geben, die dir dann helfen und sagen, ey, das ist der richtig wichtige Punkt. Setz dich mal ordentlich auf dein Rad, dass du richtig Spaß hast. Mach mal weniger Luft in deine Reifen. Das ist dein Thema, ja? Federgabel. Ja,
Federgabel richtig einstellen.
Dämpfer einstellen.
Gibt's tolle Tutorials.
Ja.
Erstmal ja auch. Ich merke das tatsächlich, 43.000 Abonnenten mittlerweile, also irgendwie wächst stetig und immer mehr Leute kennen mich, war neulich am Geißkopf, habe eben für meine Fahrtechnikschule so einen Workshop gehabt, war eigentlich mit den vier jungen Kids unterwegs und die Leute, die kommen zu mir, als ob ich ihr bester Freund wäre, weil ich so greifbar bin, so nahbar bin übers Internet, kommen zu mir und fragen mich nach Kaufentscheidungen für ihre Produkte oder sagen, hier, guck mal, ich versuche da gerade meine Gangschaltung einzustellen.
Ja, aber da bist du selber schuld.
Ja, natürlich bin ich selber schuld.
Und ich bin ja genauso selber schuld.
Ja, natürlich.
Das freut und ich würde gerne hier aus dem Büro rauskommen, ja, und nicht am arbeitenden Volk sitzen. Aber das ist einfach, es juckt unter den Fingern, wenn da einer draußen steht und dich fragt nach deiner Meinung.
Ja.
Dann willst du einfach sagen, du bist nicht Social Media, ey, ich mag dich, darf ich dir bitte helfen?
Ja. Okay, also du merkst tatsächlich, regional, lokal, Social Media bringt was, auch für diesen Laden hier.
Ja, natürlich, klar. Und es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein kostenloser Werbefaktor. Also wenn ich jetzt hier ins gelbe Blatt inseriere, dann zahle ich für die Halbseite 1.000 Euro, für die ganze Seite 2.000 Euro und habe Zielgruppenverstreuung von, klar, natürlich irgendwie 200.000 Haushalten, die das lesen, aber von den 200.000 Haushalten hassen 50% Radfahrer, die anderen 50% teilen sich auf in E-Bike 30%, Mountainbike 20% und dann zahle ich 2.000 Euro für, und das ist genau dieser Plus an Social Media, zielgruppengesteuerte Werbung auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich einfach auch kostenlos.
Ja, definitiv. Wichtiger Faktor. Vor allen Dingen auch eigens skalierbare Reichweite. Ja? Also wenn du dir Mühe gibst, wenn du Arbeit reinsteckst, wie man bei den Pushbikers Mountainbike sieht, dann passiert da was, die Reichweite wird größer und man muss kein Geld mehr für ein Blatt ausgeben. Klar, aber Arbeitszeit, Zeit ist Geld, das gleiche in Grün. Brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt ist es so, dass du ja mittlerweile aber auch bei Maloja arbeitest. Was machst du denn da genau?
Das ist eine gute Frage.
Also immer, wenn ich dich da sitzen sehe, ich bin ja auch ab und zu mal da, bist du sehr beschäftigt.
Ja, es ist natürlich alles irgendwo verstrickt und verkettet und gehört zusammen. Und der Radsport ist ja mittlerweile auch bei Maloja eine Hauptkernsportart. Also neben den ganzen Ski- und Schneesportarten ist, denke ich, Radsport, breite Reifen, schmale Reifen, Kernsportart Nummer 1 im Sommer. Und die Produkte sind natürlich auch die letzten Jahre extrem gut geworden. Also ich denke, wir haben eine der besten Radhosen auf dem Markt, kommunizieren es einfach nur nicht. Das ist jetzt im Grunde auch meine Aufgabe, ja, die ganzen Sachen in die Welt rauszubringen und mein Netzwerk zu nutzen. Alles, was jetzt im Rennradbereich ist, dann mit dir Interviews zu führen, zum Beispiel auf Augenhöhe, ja, unter Rennfahrerkollegen, ohne dass man dieses Maloja-Hintergrundthema, das ich da am Schreibtisch habe, sieht. Dann ist natürlich das Nächste, dass ich da unten Ruhe habe, wirklich zum Arbeiten und nicht ständig die Tür aufgeht und zugeht. Kannst du mal, machst du mal, tust du mal. Es gibt Mittagessen.
Das ist, auch, muss man wirklich sagen, legendär.
Ja, wir haben eine Küche. Die
Walli-Auftisch.
Walli ist Wahnsinn. Und es ist ein einsamer Bauernhof und das auch vielleicht zur Erklärung. Es gibt keine Dönerbuden, kein McDonald's, keine Losteria, kein im Umkreis von allem. Ja.
Weit weg von allem.
Und das gemeinsame Mittagessen wird zelebriert. Es ist auch wirklich so, dass die Walli dann rumgeht mit dem Kochlöffel und dich nach oben treibt, wenn du am Telefon hängst. Und es ist egal, mit wem du da telefonierst. Mittagessen.
Ja.
Das finde ich cool. Also, so bin ich aufgewachsen am Hof. Da ist jeder dann gekommen. Und egal, ob er beim Dreschen war oder im Stall draußen, um 12 Uhr. Genau, da war Mittagessen. Und das ist echt cool. Das ist genial. Aber das ist auch wieder abgeschweift.
Also du kümmerst dich um Kommunikation, Marketing, Teams vor allen Dingen vom Rennrad.
Genau, und Biathlon, also alles, was Teams betrifft, alles, was Pushbiker-Kollektion betrifft, das wäre meine eigene Kollektion im Katalog. Das sind so die Themen, die mich betreffen.
Und Athletenmanagement?
Mit Marco zusammen.
Ja.
Also vor allem ist es halt da Sache, dass das halt einfach viele Einzelathleten sind. Einige bekommen nur Einkaufsrabatte oder Nachlässe auf Einkäufe. Dann gibt es Leute, die natürlich umsonst Dinge bestellen können. Dann gibt es Leute, die von uns unterstützt werden für ihre Projekte, für ihre Traumprojekte. Und das sind halt so Themen, die wir jetzt aufgerollt haben. Athletentreffen zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja, da war ich nicht da.
Ja.
Siehst du, da
Corbinian hat schon wieder gefragt, wann das nächste ist.
Ja, siehst du? Ich war in Spanien letztes Jahr auf dem Roadtrip. Ja. Aber ich habe mit euch drüber gesprochen und ihr habt es genehmigt. Ja. Ich durfte abwesend bleiben.
Ja, das ist ja schwierig.
Mit dem Corbinian tatsächlich sind wir auch schon am Reden, ob wir nicht mal was zusammen starten. Ich glaube, das wird auch sehr witzig.
Hätten wir auch gerne gemacht. Irgendwie Rolle fahren mit Corbinian Engstler oder so.
Ja.
Ja. Da solltest du eigentlich dann auch dabei sein.
Gerne. Sag mir frühzeitig Bescheid, dann nehme ich mir Zeit. Du weißt, du bist beschäftigter Mann, ich bin ein beschäftigter Mann. Termine. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Du hast eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt. Vom Radsportler zum Vereinsgründer über dein eigenes Team, Profisport, dann Dienst quittiert und voll eingestiegen ins Unternehmerdasein. Abschließend kann ich noch sagen, ich habe mit jemandem gesprochen, der mit dir zusammenarbeitet, und er hat mir eigentlich genau das zu verstehen gegeben, dass ein Radsportler, ein Rennradprofi einen richtigen Dampf hat. Ja, der hat einen Wille, nach vorne zu gehen. Und genau diesen Vorwärtsdrang, dieses straighte Marschieren nach vorne, zielorientierte Marschieren, das hat er dir auch nachgesagt im Arbeitsleben. Und das ist auch das, was ich so von dir mitbekomme. Da wird jetzt nicht lang diskutiert, sondern da macht man einen Termin, dann setzt man sich zusammen und dann ist das erledigt. Was ist der nächste Schritt? Machen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Macher auf dieser Welt. Du gehörst da definitiv zu. Ich danke dir für deine Zeit. Du darfst jetzt noch deine Leute grüßen, wen auch immer du grüßen möchtest.
Ja, dann.
Ich habe mir so eine Liste vorbereitet.
Ja, ich grüße meine Mama, meinen Papa. Die Anne, den Hannes, den Kleinen und den Großen und den Andi Mittag.
Die müssen jetzt aber auch alle diesen Podcast hören.
Ja, soll ich noch mehr grüßen?
Bitte, ja, mach die Liste lang. Also, den Rest kannst du schon mal abschalten.
Ich schick's dir per E-Mail.
Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein wirklich tolles Gespräch.
Danke dir.
Ciao.